Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio André Schünke.
Hallo und willkommen zum Nachtmagazin. Wir fassen diesen Nachrichtentag für Sie zusammen. Ja, und da bestimmten heute die Lockerungsvorschläge des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow die Nachrichten und Sondersendungen, ist er doch auf dem Weg, seinem Amtskollegen aus NRW in Sachen Lockermachen doch noch den Rang abzulaufen. Zum 6. Juni wolle er in seinem Land auf alle landesweiten Corona-Beschränkungen verzichten, hatte Ramelow verkündet. Gebote statt Verbote und nur im Notfall wieder Kontaktbeschränkungen. Im Nachbarland Bayern, da hat man schon Sorge, es könnte einen neuen großen Virusausbruch geben. Und auch aus Berlin kommt Kritik, denn es droht der berühmte Flickenteppich, andere Corona-Regeln in jedem Bundesland. Doch die Entscheidungshoheit, die liegt nun mal genau da, in den Ländern. Viktoria Schacko berichtet.
Abstandsregel und Maskenpflicht. Die Corona-Schutzmaßnahmen prägen weiterhin das Zusammenleben in Deutschland, trotz erster Lockerung. Thüringen will von Verboten auf Gebote umsteigen. Aus dem Krisensystem will Ministerpräsident Ramelow ab 6. Juni in einen Regelbetrieb übergehen. Kritik an dem linken Politiker kommt unter anderem vom Nachbarn aus Bayern.
Wir werden uns da noch ein Konzept überlegen müssen, wie wir darauf reagieren. Denn ich möchte nicht, dass Bayern noch mal infiziert wird durch eine unvorsichtige Politik, die in Thüringen gemacht wird. Das ist wirklich ein fatales Signal. Ich bitte auch noch mal herzlich in Thüringen, das zu überlegen. Das muss eigentlich korrigiert werden.
Ramelow fühlt sich missverstanden. Er habe nichts verharmlosen wollen.
Also, nichts an Gefahr hat sich verändert, nichts an Herausforderung hat sich geändert, die Methode hat sich geändert oder soll sich ändern. Die Methode soll gezielt auf Infektionsherde gehen und da, wo etwas geschieht, muss sofort reagiert werden. Und der Alarmwert in Thüringen wird von 50 auf 35 heruntergesetzt. Das heißt, wir werden noch viel schneller und viel schärfer reagieren und dazu müssen wir das Gesundheitsministerium fit machen.
Soll heißen, Schutzvorschriften dann, wenn sie wirklich nötig sind. Die Parteispitze findet Ramelows Kurs richtig.
Eins ist ganz klar, in Thüringen sollen weiter die Abstandsregeln gelten und selbstverständlich auch eine Maskenpflicht dort, wie sie verordnet ist. Allerdings soll die Hoheit in die Kreise gehen und in die jeweiligen Gebietskörperschaften. Dort muss entschieden werden.
Und es gibt andere Länder, die überlegen, mitzuziehen. Sachsens Sozialministerin will vor allem die Kontaktregelung in Pflegeheimen lockern. So sollen Besuche von Angehörigen bald wieder möglich sein.
Wir öffnen die Pflegeheime, aber mit bestimmten Auflagen können Besuche stattfinden. Und deswegen ist es uns wichtig, dass man eben dort nicht auslegt, es dürfen keine Besuche stattfinden. Das ist ein Thema, was die Menschen in Sachsen sehr bewegt. Sondern wir wollen sagen, es können Besuche stattfinden unter bestimmten Auflagen.
Weniger über Verbote reden, mehr über das Möglichmachen. Dennoch, die Schutzmaßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie die Abstandregelungen werden wohl aus dem gesellschaftlichen Leben erst einmal nicht wegzudenken sein.
Die ersten dürfen wieder ins Wasser. An Spaniens Küsten, wie hier auf Mallorca, wurden nach dem wochenlangen Lockdown die Strände wieder geöffnet, aber mit strengen Regeln. Die Zahl der Besucher ist begrenzt und Abstände müssen natürlich eingehalten werden. Bisher dürfen auch nur Einheimische an den Strand. Ab Juli will die spanische Regierung dann auch wieder ausländische Touristen ins Land lassen. Auch an den deutschen Küsten startet die Saison jetzt verspätet und erstmal auch nur für Einheimische und, wie man sieht, mit viel Arbeit für die Strandkorbvermieter. Damit Abstandsregeln eingehalten werden müssen, die ihre Körbe jetzt weit auseinanderrücken. Distanz muss sein. Überall gibt's dazu auch die entsprechenden Hinweisschilder. So wie hier auf Rügen, wie Sie sehen, selbst für Enten und Möwen gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Der Urlaub 2020 wird also anders, aber immerhin wird er überhaupt. Martin Polanski fasst zusammen, was in Deutschland nun wieder möglich ist.
Mit den Urlaubern soll wieder Geld auf die Insel kommen. Spiekeroog lebt vom Tourismus, aber es ist noch außergewöhnlich ruhig. Nur die Hälfte der Strandkörbe steht draußen. Nach den Ferienwohnungen sind ab heute auch Hotels wieder geöffnet. Sie dürfen allerdings nur zu 60% belegt werden. Vorerst.
Ja, wir freuen uns natürlich, dass es jetzt wieder losgeht, ne? Aber klar, wir haben natürlich auch Sorge, dass nochmal so eine Welle kommt. Ja, und appellieren deshalb auch einfach an die Gäste, dass sie die nötigen Richtlinien einhalten. Ja, und dass wir so gut alle durch die Krise kommen.
In 13 der 16 Bundesländer ist Tourismus nun wieder erlaubt. Auch Hotels und Pensionen dürfen Gäste empfangen. Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt werden bis Pfingsten nachfolgen. Berlin ist Deutschlands meistbesuchte Stadt. 34 Millionen Übernachtungen waren es im letzten Jahr. Die Branche erwartet jetzt nur eine langsame Erholung.
Es wird natürlich nicht mit einem Fingerschnipp wieder auf dem Niveau des Vorjahres sein. Es wird Monate dauern, vielleicht sogar ein Jahr. Im Laufe des nächsten Jahres sehen wir die Normalisierung für die deutsche Hauptstadt.
Fast 3 Millionen Arbeitsplätze hängen in Deutschland am Tourismus, von Hotels über Handel und Gastronomie bis hin zu Ausflugsdampfern. Wie dieser kleine Betrieb in Berlin. Seit Mitte März galt hier Kurzarbeit, die Ostersaison fiel komplett aus.
2 Monate, die wir nicht wieder aufholen können, liegen hinter uns. Und wir hoffen einfach, dass wir gutes Wetter haben und einfach vielleicht dann länger im Oktober und November noch fahren können.
Bis auf Weiteres gilt, für den Neustart muss die Branche vor allem auf Gäste aus Deutschland setzen. Denn für ausländische Touristen gelten bis mindestens Mitte Juni weitreichende Beschränkungen.
Ja, und genau diese Reisebeschränkungen, die haben auch der Lufthansa massiv zu schaffen gemacht. Denn die meisten Maschinen sind schon seit Wochen am Boden und das hat das Unternehmen tief, tief ins Minus gerissen. Von 1 Million Euro operativen Verlust pro Stunde hatte Vorstandschef Spohr gesprochen. Jetzt greift der Start der Fluglinie gewissermaßen unter die Flügel. 23 Jahre nachdem der Bund feierlich seine letzte Lufthansa-Aktie verkauft hat und die Fluggesellschaft damit eigentlich kein Staatsunternehmen mehr war, steigt jetzt die Regierung also wieder ein. Bund und Konzern haben sich auf Staatshilfen in Milliardenhöhe geeinigt. Allerdings die Gremien der Lufthansa und die EU-Kommission müssen noch zustimmen. Stefan Stuchlik.
Seit Wochen parkt die Lufthansa ihre ungenutzten Flugzeuge auf Frankfurts Landebahn Nordwest. Beinahe ebenso lang streitet auch die Regierung darüber, wie man das Unternehmen retten kann. Heute der Durchbruch. Der Staat will ca. 9 Milliarden Euro in die Hand nehmen.
Es geht darum, dass Deutschlands führende Position auf den Weltmärkten in der zivilen Luftfahrt gewahrt bleibt. Und es geht darum, dass ein gesundes und traditionsreiches Unternehmen, das durch die Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten ist, auch in Zukunft erhalten bleiben kann.
Für das Geld erwirbt der Bund 20% der Anteile und behält sich die Option vor, weitere 5% plus eine Aktie zu erwerben. Das Wichtige daran, dann hätte er eine Sperrminorität, könnte Entscheidungen im Unternehmen, aber auch feindliche Übernahmen verhindern.
Wenn der Staat so viel Steuergeld aufbringt zur Stützung eines Unternehmens, hat er die Pflicht, alles zu tun, damit das Investment am Ende nicht zulasten der Staatskasse ausgeht.
Daher Auflagen für die Lufthansa, keine Boni für das Management, keine Gewinnauszahlungen an Aktionäre, kein Geld in Steueroasen. Trotzdem bedankte sich der Vorstand heute ausdrücklich bei der Bundesregierung. Die Gewerkschaften dagegen zeigen sich enttäuscht.
Leider ist immer noch der Fakt, dass da keine Absicherungsthemen zu Arbeitsplätzen drin sind. Das ist sehr, sehr bedauerlich und man darf eigentlich einem solchen Konzern nicht einfach Geld geben, ohne da nicht zu sagen, damit erhältst du bitte Arbeitsplätze, statt sie abzubauen.
Auch in puncto Klima hätte man mehr Auflagen machen können, sagen die Grünen. Die heutige Zusage der Lufthansa, die Flotte zu erneuern, sei nicht wirklich ein Beitrag zur CO2-Einsparung.
Nicht nur die Lufthansa, auch die Bahn hat massiv gelitten unter der Corona-Krise. Zeitweise waren die Fahrgastzahlen um 90% eingebrochen. Aber wenn Reisen zumindest innerhalb Deutschlands oder in unsere Nachbarländer jetzt wieder möglich sind, dann muss man da ja auch irgendwie hinkommen. Und so hat die Bahn heute angekündigt, ihr Angebot deutlich aufzustocken, in der Hoffnung zumindest vom neuen Regionalreiseboom auch ein bisschen zu profitieren. Aber auch für die Bahn gelten die Hygieneregeln und man versucht, die Abstände zwischen den Passagieren so groß wie möglich zu halten. Die Bahn-App soll deshalb künftig bei der Buchung schon dann eine Warnmeldung ausspucken, wenn ein Zug zu 50% ausgelastet ist. André Katschall berichtet.
Es fahren wieder mehr Leute Bahn. Und die Bahn fährt wieder mehr. Momentan liegen die Buchungen der Züge bei rund 50% des Vorjahresniveaus. Zwischenzeitlich waren die Zahlen auf 10% eingebrochen. Nun sollen besonders nachgefragte Strecken wieder stärker bedient werden.
Wir fahren viele Züge, die wir nur mit einem Zugteil gefahren sind, in Zukunft wieder mit 2 Zugteilen, also doppelt so viel Sitzplätze auf den hochbelasteten ICE-Strecken. Wir nehmen touristische Verkehre wieder in Betrieb, insbesondere in die Alpen und an die See.
Damit die Züge nicht allzu voll werden, hat die Bahn ihre App verändert. Kunden werden zukünftig informiert, wenn ein Zug zu mehr als 50% ausgelastet ist. Steigt die Auslastung weiter, kann der Ticketverkauf gestoppt werden. Teilweise funktioniere das System aber nicht zuverlässig und zeige volle Züge an, wenn diese eigentlich leer seien, kritisiert etwa der Bundesverband der Verbraucherzentrale. Auch der Fahrgastverband Pro Bahn fordert grundsätzliche Nachbesserungen an der App.
Für die Passagiere brauchen wir bessere Informationen. Die Bahn ist da zwar dran, aber hier hat sie jetzt auch Zeit gehabt, zu lernen, zu üben in den Zeiten von Corona, wo weniger los war, wo die Züge auch pünktlicher waren. Das ist eigentlich das größte Problem, was wir als Kunden heute sehen, dass wir, wenn es Störungen gibt, nicht richtig und nicht gut informiert werden.
Über Pfingsten rechnet die Bahn übrigens nicht mit überfüllten Zügen, sondern mit einer Auslastung von nur 30-40%.
Knapp 180.000 bestätigte Corona-Infektionen gibt es laut Robert-Koch-Institut momentan in Deutschland. Davon sind gut 9.000 noch infiziert. Mehr als 160.000 gelten als genesen. Je länger das Virus im Land ist, desto mehr Patienten konnten Wissenschaftler mittlerweile auch untersuchen, um herauszufinden, welche Schäden das Virus anrichtet und ob sie nach überstandener Erkrankung wirklich vollständig geheilt sind. Klar ist nun, das Coronavirus befällt nicht nur die Lunge, wie anfangs vermutet, sondern es kann auch Herz, Nieren, Leber oder sogar das Gehirn angreifen. Und eine Infektion kann teils fatale Langzeitfolgen haben.
Dem Virus auf der Spur. Rechtsmediziner der Uni Hamburg untersuchen einen Covid-19-Patienten, der gestorben ist. Bundesweit versuchen Ärzte und Wissenschaftler, die hochansteckende Krankheit zu erforschen. Erst schien nur die Lunge betroffen. Dann auch das Herz. Inzwischen gibt es immer neue Krankheitsbilder.
Was jetzt sicherlich auch sehr aktuell ist, offensichtlich Blutgerinnungsstörungen. Das heißt also, es gibt offensichtlich kleine Infarkte, kleine Gefäßverschlüsse in verschiedenen Organen, zum Beispiel in der Niere auch, aber möglicherweise auch im Zentralnervensystem, im Gehirn, die eben zu entsprechenden Organschädigungen führen können.
Die Zahl der von Corona Genesenen nimmt stetig zu. Die Mediziner sammeln auch bei dieser Gruppe täglich neue Daten. Allerdings, es gebe zunehmend Patienten, die auch nach der akuten Krankheitsphase über anhaltende Probleme klagen.
Es gibt immer mehr Berichte dahingehend, dass auch Patienten, die sich erholt haben, ausgeheilt sind, trotzdem eben noch eingeschränkt sind, vor allem die Lungenfunktion, also die Atmung ist behindert. Was man im Augenblick noch nicht sagen kann, ob das jetzt wirklich Dauerschäden sind, die über Monate und Jahre bestehen bleiben. Dazu ist die Pandemie noch zu kurz.
Deshalb mahnen viele Mediziner, die langsamen Lockerungen im öffentlichen Leben genau beobachten, gegebenenfalls wieder Beschränkungen einführen. Die Bevölkerung müsse lernen, mit dem Virus zu leben und sich dauerhaft davor zu schützen. Das scheint die Perspektive zu sein, bis ein Impfstoff gefunden ist.
Ja, auch bis sich Volkswagen wieder vollständig erholt hat vom Dieselskandal, das wird wohl noch dauern, bis das angekratzte Image wieder anständig aufpoliert ist. Im Dieselskandal gab es heute eine Klarstellung von ganz, ganz oben. Es war nämlich kein Versehen und auch keine Verkettung unglücklicher Umstände, dass VW seinen Kunden über Jahre manipulierte Diesel verkauft hat. Das war bewusste Täuschung und das ist objektiv sittenwidrig. So hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Zehntausende VW-Kunden haben damit jetzt offiziell Anspruch auf Schadenersatz. Zu verdanken haben sie das diesem Mann. Herbert Gilbert hatte sich durch alle Instanzen bis zu den höchsten deutschen Richtern geklagt und heute gewonnen.
Monika und Robert Meyer haben den Vormittag vor dem Fernseher verbracht. Das VW-Urteil wollten sie unbedingt live sehen. Es war zwar nicht ihr Verfahren, über das in Karlsruhe entschieden wurde, die Niederlage für den Autokonzern sorgte aber durchaus für Feierstimmung im Hause Meyer.
Haben wir noch eine Warflasche Sekt rumstehen?
Wir brauchen nur eine.
Ja, eine.
Das werden wir tun.
Das werden wir auf jeden Fall feiern, das ist klar. Ne?
Eigentlich hatten sich die Meyers in ihren Skoda Yeti geradezu verliebt beim Kauf vor 9 Jahren. Ganz bewusst hatten sie sich für ein umweltfreundliches Auto entschieden. Doch 2015 kommt heraus, der Motor, der in zahlreichen Autos von VW und den Tochterfirmen verbaut ist, gibt nur auf dem Prüfstand vor, sauber zu sein. Die Meyers wollen das Auto nicht mehr.
Wenn der Motor sauber wäre und nicht geschummelt und gelogen und betrogen, wäre das für uns immer noch das idealste Auto. Aber mit dem Motor und dem Betrug haben wir gesagt, nein, danke, Schluss, aus damit.
Ähnlich deutlich hat es heute der Bundesgerichtshof formuliert. Durch bewusste und gewollte Täuschung habe VW im Gewinninteresse massenweise Autos mit Abschaltsoftware in den Verkehr gebracht. Das sei eine vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung.
Ein solches Verhalten ist im Verhältnis zu einer Person, die eines der bemakelten Fahrzeuge
in Unkenntnis der illegalen Abschalteinrichtung erwirbt, mit den grundlegenden Wertungen der Rechts- und Sittenordnung nicht zu vereinbaren.
4,5 Jahre hat VW abgestritten, dass die Kunden überhaupt einen Schaden haben. Jetzt muss der Konzern Schadensersatz zahlen. Der Kläger, der heute in Karlsruhe gewonnen hat, kann sein Auto zurückgeben und bekommt von VW den Kaufpreis erstattet. Er muss sich aber etwa 11 Cent abziehen lassen für jeden Kilometer, den er das Auto dennoch genutzt hat. Rund 60.000 Klagen laufen noch in ganz Deutschland. VW will jetzt einlenken.
Im Konkreten heißt das, dass den Klägern in den Fällen, die heute quasi mitentschieden wurden, Einmalzahlungen angeboten werden.
Bis zu 6.200 Euro als Entschädigung hatten auch die meisten der 260.000 VW-Kläger der Musterfeststellungsklage akzeptiert, die im Frühjahr ohne Urteil endete. Robert Meyer aber will eine so geringe Summe nicht akzeptieren und er will auch sein Auto nicht mehr haben. Im Juni wird seine Klage gegen VW vor dem Landgericht Freiburg verhandelt. Seit heute ist nun in den wesentlichen Punkten klar, wie diese ausgehen wird.
Ungestört miteinander rumtoben, das war wegen der Kontaktbeschränkungen für viele Kinder ja wochenlang nicht möglich. So nach und nach dürfen sie nun aber wieder raus, ob in Gärten, in den Wald oder auf Spielplätze. Wie wichtig das für Kinder ist, das wurde jetzt im Auftrag des Kinderhilfswerks untersucht. 10- bis 17-Jährige und auch Erwachsene wurden befragt, übrigens noch vor Corona. Und tatsächlich, auch in Zeiten von Smartphone und PlayStation, ist für 70% der Kinder und Jugendlichen das Draußenspielen wichtig.
Draußen spielen und toben. 7 von 10 Kindern finden das wichtig oder sehr wichtig und beinahe jeder Erwachsene sieht das so. Das zeigt eine Befragung des Deutschen Kinderhilfswerks, die bereits vor Corona gemacht wurde. Ohne draußen zu spielen, gehe es einfach nicht.
Kinder fehlen dann die sozialen Kontakte. Und zum Zweiten, Kinder haben keine Möglichkeit, ihre motorischen Bedürfnisse auszuleben. Und beides sind eben sehr wichtige Sachen, die mit dem Draußenspiel realisiert werden können.
Dabei gibt es einiges, was am Draußenspielen hindert. 54% der Kinder sagen, dass andere Kinder zum Spielen fehlen. 46% haben zu wenig Zeit dafür. Und 35% haben Angst vor dem Straßenverkehr. Der Kinderschutzbund fordert mehr Spielflächen und verkehrsberuhigte Straßen. Stadtplanung müsse Kinder mehr berücksichtigen. Familienministerin Giffey unterstützt das und sie bekräftigt, Kinderrechte müssten ins Grundgesetz.
Es muss eine Einigung geben dazu in der Koalition. Wir haben einen Koalitionsvertrag, da ist ganz klar verankert, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz sollen. Es gibt einen Vorschlag dazu aus dem zuständigen Justizministerium und jetzt müssen die weiteren Schritte gegangen werden.
Die CDU-CSU sieht bei dem Thema noch Gesprächsbedarf. Kinderrechte, draußen spielen, Themen, die gerade in Corona-Zeiten besonders im Fokus stehen.
Und hier steht jetzt der Mohn im Fokus. Je wärmer es wird, desto mehr traut der sich nämlich raus zur Zeit. Eine Blüte blüht dann zwar nur wenige Tage, aber zum Glück gibt es ja davon hier in Witten in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel auch ein paar mehr davon am Feldrand. Ob morgen nun auch wieder Mohnwetter wird, hier kommt unsere Vorhersage.
Heute Nacht gibt es etwa von Sachsen bis zu den Alpen noch einzelne Schauer, sonst ist es trocken. Am Tag scheint vielfach die Sonne, neben meist nur lockeren Wolken. Die sind vom Osten bis in die Mitte hier und da auch mal dichter, vor allem im südöstlichen Bayern entwickeln sich vereinzelt Schauer. Am östlichen Alpenrand werden 14, am Niederrhein 24 Grad erreicht. Morgen Nacht Tiefstwerte von 11 Grad auf den nordfriesischen Inseln bis 3 Grad im südöstlichen Bergland.
Und das war auch schon der Nachrichtentag für Sie zusammengefasst. Hier folgt jetzt der Tatort aus Stuttgart mit dem Titel Du allein. Danach gegen 2.35 Uhr hat Judith Rakers dann ganz allein die nächste Tagesschau für Sie, wenn Sie mögen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.